Willkommen zu Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Darum heißt die Sendung Wissenschaft und ist mit Florian Freistetter, dem
und
einzigen Wissenschaftler in dieser dem einzigen Wissenschaftler in dieser Sendung.
Und mit Holger Klein.
Ich bin ja nur Wissenschaftler.
Ja, das ist, glaube ich, kein Unterschied, nur weil wir in Österreich und Deutschland andere Worte verwenden.
Heißt ihr in Österreich Wissenschaftler und nicht Wissenschaftler?
Ich bin immer da die falsche Ansprechperson für sowas, weil ich ja quasi halber Deutscher bin und zweisprachig, wenn man so will.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass Wissenschaftler in Österreich ein gängiger Begriff ist. Also mittlerweile vermischt sich das schon, aber ich kriege immer wieder mal gesagt, so von den klassischen Besserwisser-Leuten, wenn ich irgendwo Wissenschaftler schreibe, sagt, ja, das ist aber Wissenschaftler. Also es ist was in Österreich verwendet wird.
Das finde ich, das verblüfft mich, weil ich hatte, also es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen, es gab mal so eine christliche Sekte, die nannten sich blablabla, Christi Wissenschaftler oder so. Und ich dachte immer, die würden sich Wissenschaftler nennen, weil Wissenschaftler darauf hindeuten würde, dass sie keine Esoteriker sind. Also ja, na dann so rum.
Nee, es gibt in Österreich tatsächlich, sehe ich gerade jetzt mal geschaut, die Auszeichnung für ja die höchste wissenschaftliche Leistung und die nennt sich Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin des Jahres.
Ach, guck.
Ja.
Ach, das ist mein ganzes Weltbild wieder kaputt. Scheiß Wissenschaft immer, echt. Ist doch irgendwie furchtbar. Was gibt's Neues im Weltall?
Ja, der Asteroid, über den wir letztens gesprochen haben.
Oh Gott.
Ja, Holger, was hast du noch vor in nächster Zeit?
Ist wieder Weltuntergang?
Nein, überhaupt nicht. Es ist im Wesentlichen das passiert, was ich damals vorhergesagt habe.
Erst steigt die Wahrscheinlichkeit, dann fällt sie, hattest du damals gesagt, ne?
Ganz genau und exakt das ist passiert. Ah, ja. Ich glaube, als wir aufgenommen haben und auch als die Folge veröffentlicht worden ist, was ja nicht so viel später war, muss die Kollisionswahrscheinlichkeit, wenn ich mich richtig erinnere, von dem Asteroid 2024 YR4, über den wir gesprochen haben, die muss da bei 2, irgendwas gelegen sein, diese Wahrscheinlichkeit. Und das war ein Wert, wie wir damals gesagt haben, bei dem die Astronomie aufmerksam wird, weil alles so ab einer gewissen Mindestgröße, so 50 Meter vom Asteroid, da hat er eine Chance, bis zum Boden durchzukommen und Kollisionswahrscheinlichkeit größer als 1, das ist so, da wird die Wissenschaft aufmerksam. Das heißt, da haben wir was, das ist nicht immer noch mit 99% passiert nichts, aber zumindest 1% passiert was und dann schauen wir hin. Und ich habe dann erklärt, warum es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit erst noch ansteigen wird, bevor sie auf 0 fällt. Und erkläre ich jetzt nicht nochmal, weil für was habe ich es beim letzten Mal erklärt? Genau. Hört euch das an, wenn ihr das wollt. Aber tatsächlich ist die Kollisionswahrscheinlichkeit dann in den folgenden Tagen, Wochen bis auf 3, %. Gestiegen.
Ach echt? Ich dachte, ich hätte sogar irgendwo 4 gelesen.
Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Also es gibt diese Torino-Skala, wo eingeschätzt wird, also so ein bisschen so einfacher mit Zahlen von 0 bis 10. Und auf dieser Skala hat er vielleicht die 4 erreicht, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder nur die 3, aber vielleicht waren es auch die 4. Ich habe jetzt nicht jede Stunde hingeguckt und gibt auch unterschiedliche Organisationen, die das berechnen mit ihren jeweils eigenen Methoden. Aber wir waren bei 3, irgendwas und das ist deutlich höher, als wir es in der Vergangenheit hatten. Also wir hatten einmal den Fall von Apophis. Das ist der Asteroid, der 2029 am Freitag, dem 13. April 2029 in, glaube ich, 30.000 Kilometer Abstand an der Erde vorbeifliegen wird. Und damals, als er entdeckt worden ist, das muss 2,3 oder 2,4 gewesen sein, da hat man auch eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 2,7, glaube ich, berechnet bei Apophis. Und das war schon sehr, sehr hoch. Also das war das Höchste, was wir wirklich hatten bei einem konkreten Fall von einem Asteroid, der gefährlich werden kann. Und jetzt waren wir eben bei 3%. Aber dann, ja, gab es viele Beobachtungen, neue Beobachtungen. Es gab Nächte ohne Vollmond, wo man besonders gut beobachten kann. Und dann ist die Kollisionswahrscheinlichkeit sehr schnell gefallen auf, glaube 0,3%. Und wenn ich jetzt genau hineinschaue, nochmal in die Daten, sind wir bei 0,0027%.
Das ist ja, da kann man ja fast hinfliegen für.
Ja, also mittlerweile ist er auch wieder zurückgestuft auf die Torino-Skala von 0. Das heißt, ja, 0, also ist nix, genauso wie alle anderen, die da draußen rumfliegen, muss man sich keine Sorgen machen. Ist auch aus den offiziellen Listen der potenziell gefährlichen Objekte entfernt worden und so weiter. Also das Ding ist jetzt, tut nix mehr.
Der Weltuntergang ist abgesagt.
Ja, und wer es trotzdem noch genau wissen will, weil natürlich mit dem perfekten Timing, das ich anscheinend oft habe, wenn es um meine Arbeit geht. Ich habe in einem anderen Podcast, den ich mit Ruth gemeinsam mache, das Universum, haben wir extra noch einen Kollegen von uns aufgetan. Also der hat mit uns früher studiert, ist jetzt in den USA, sein Spezialgebiet ist Planetary Defense, also genau. Cool. Das Fachgebiet, wo man sich nicht nur mal beschäftigt, so wie ich halt irgendwie ausrechnen, wie bewegen sich die Dinge, sondern da geht es auch genau darum, wer wird dann aktiv und wenn wer aktiv wird, was passiert dann bei dieser Aktivität, wenn so ein Asteroid kommt und so weiter. Und mit dem haben wir ausführlich gesprochen, diese Folge gemacht, ein Interview gemacht und ja, ganzes Asteroideneinschlags-Special. Wir haben auch noch über Asteroideneinschlagsfilme gesprochen und alles andere. Ja, und die Folge ist exakt heute erschienen, wo dieser Wert auf, ist wurscht, gefallen ist.
Ja, aber ist ja vielleicht trotzdem interessant,
ja, nicht wahr? Es ist auf jeden Fall ein interessantes Gespräch. Also wenn ihr das anhören wollt, ich verlinke es in den Shownotes, könnt ihr euch gerne anhören. Da kriegt ihr dann einen echten Experten, der genau erklärt, es ist nicht der amerikanische Präsident, der dann ausreitet, sondern da gibt es andere Organisationen.
Noch gibt es andere Organisationen. Mal gucken, was der amerikanische Präsident und Donald Trump mit diesen Organisationen machen werden.
Ja, das sind ja nicht alles, das sind schon internationale Sachen, da hängt die ESA mit drin, die Vereinten Nationen hängen mit drin und ich weiß nicht, wie lang es dauert, bis die da auch noch ihre Finger reinkriegen, keine Ahnung, aber.
Aber wenn die NASA sich rausziehen würde, wäre so ein Projekt wahrscheinlich tot, oder? Könnten die anderen sowas mitfinanzieren? Also die zahlen ja wahrscheinlich extrem viel Kohle in sowas ein, oder?
Es kommt darauf an, was jetzt genau gemeint ist mit Projekt. Also wenn es darum geht, wir müssen eine Abwehrmission ins All schießen, das wird ohne NASA wahrscheinlich schwer. Da weiß ich jetzt nicht so genau, wie das da funktionieren würde, aber das war ja auch was wir in der letzten Folge besprochen oder nicht besprochen haben, weil du wissen wolltest, können wir so schnell überhaupt ein Ding bauen und hinschicken. Und habe ich gesagt, muss ich mir fragen, der sich besser auskennt, und das habe ich dann gemacht mit meinem Kollegen. Also prinzipiell ginge das schon, wir haben ja so eine Mission schon gehabt, DART, die ist ja damals vor weiß nicht wie viele Jahren geflogen zu dem Asteroid, um da mal so halt testhalber einzuschlagen und zu schauen, ob man den bewegen kann, und hat funktioniert. Und im Prinzip könnten wir jetzt den aktuellen Fall, diesen 2024 YR4, der jetzt nicht mehr gefährlich ist, aber wenn er gefährlich geworden wäre, wäre DART etwas gewesen, mit dem man den zu Leibe rücken hätte können. Die wäre geeignet gewesen. Man hätte einfach nochmal DART nachbauen müssen.
Kann man das so einfach? Ich meine, also Space ist ja im Grunde alles, was du baust, ist ein Prototyp, ne?
Ja, naja, nicht unbedingt. Es gibt schon auch Missionen, die halt dann entsprechend, sagen wir mal, auf bewährten Dingen existieren. Und vor allem schickt man eigentlich selten wirklich Prototypen ins All. Also insofern Prototypen, als dass man jetzt diese Raumsonden nicht am Fließband produziert. Das also nicht, aber man schickt normalerweise nichts ins All, wo man nicht schon wirklich gut weiß, dass das funktioniert. Also ins All fliegt jetzt nicht die neueste Technik, sondern ins All fliegt die Technik von vor 5 Jahren, vereinfacht gesagt, weil man weiß, die funktioniert. Ja. Und wir schicken da jetzt nichts hin, wo wir nicht wissen, dass es funktioniert. Also insofern Prototypen nein, aber ja, natürlich, es ist Einzelstück, sagen wir so.
Einzelstücke, ja.
Ja, und aber wenn man das schon mal gebaut hat, ich meine, das ist jetzt nicht die Mondlandung, die 50 Jahre her ist, wo wir nicht mehr wissen, wie es funktioniert, sondern
ist das echt so? Wissen wir nicht mehr, wie es funktioniert?
Naja, ja, natürlich, wir wüssten schon, wie es funktioniert, auf dem Mond zu landen, aber ja, viel von der Technik, die kann man heute auf die Art und Weise nicht mehr anwenden, beziehungsweise, ist halt damals auch, ist halt, die Menschen sind weg, die es gemacht haben, die Daten sind vielleicht weg, die es gemacht haben, also es ist nicht so, dass wir zu blöd geworden sind, das zu tun, aber es ist wesentlich einfacher, eine Mission nachzubauen, die wir vor 5 Jahren gemacht haben, als eine, die wir vor 50 Jahren gemacht haben. Und da gibt's auch tatsächlich eine, wie heißt die genau? Das ist das, was bei den Vereinten Nationen sitzt, die Space Mission Planning Advisory Group. Ui. Ja, und die hat genau den Job, nämlich, wenn da etwas ist, was gefährlich ist, sich zu überlegen, welche Space Mission machen wir da jetzt? Oder können wir da machen und so weiter. Und die wäre dann auch, und die hat sich auch damit beschäftigt, mit dem Asteroid. Da gibt es sogar ein offizielles Statement, noch ein älteres. Ich glaube, ich habe gerade geschaut auf die Seite, da steht immer noch, da steht nur noch sehr, sehr allgemeines Zeug drauf. Aber die ist genau dafür zuständig bei den Vereinten Nationen. Die wird dann aktiv und guckt, okay, was können wir jetzt bauen in der Zeit, die uns noch bleibt. Und macht es Sinn. Also
hat ein bisschen was Fatalistisches, ne?
Sie geben sich schon Mühe, aber da eben, wie gesagt, das sind ist die ESA mit dabei. Das hängt jetzt nicht nur an der NASA, aber natürlich die NASA ist die führende Weltraumorganisation, einer der immer noch führenden Weltraumnationen. Und wenn die sagt, wir machen da nicht mehr mit, keine Ahnung, wie das dann ausschauen würde. Aber ich meine, andererseits, China ist auch mittlerweile wirklich gut geworden bei dem, was angeht. Die ESA kann auch einiges, Japan kann viel, Indien kann viel. Ich weiß nicht, was die Russen drauf haben aktuell, aber es ist nicht so, dass wir komplett hilflos wären ohne die NASA. Aber gut wäre es auch nicht, wenn sie nicht dabei sind. Ja, also, aber andererseits, gut, das müsste man dann wieder, müsste die Psychiatrie beantworten oder sowas, wie es dann ausschaut, wenn jetzt so ein Asteroid kommt. Das kann ja nicht mal Leuten wie Trump und Elon Musk egal sein.
Weiß ich nicht. Also je nachdem, wie lange es dauert, bis das Ding einschlägt, wenn es einschlagen würde, könnte ich mir bei Musk vorstellen, dass er das als willkommenen Katalysator für seine hirnlosen Marsbesiedelungspläne irgendwie verwendet. Und Trump, kann ich mir auch vorstellen, sei es vollkommen egal, was in 5 Jahren sein mag.
Ja, ich weiß ja, ob Leute wirklich so denken, dass das allen egal ist. Das glaube ich, alle sind unsterblich wahrscheinlich, oder?
Ja, würde ich mal vermuten, ja.
Zumindest
gibt es irgendwo noch das Schiff, ne? Mit dem sie dann alle fliehen und dann von komischen außerirdischen Dingern gefressen werden in 20.000 Jahren.
Ja, und die ganzen komischen Long-Termissen-Leute da, die glauben ja wahrhaft, dass sie unsterblich werden. Das ist ja diese komische Silicon Valley-Religion da, die so tut, als wäre sie keine Religion, aber.
Genau. Ja. Dabei hat sie genauso wenig Humor wie Religion. Ja,
ja, und die haben auch eine Hölle übrigens. Da gibt es eine Hölle.
Es gibt eine Hölle? Die Silicon Valley haben eine Hölle?
Ja, also ich habe das mal da beim letzten Kongress, war ich dort, aber die Videos gibt es ja alle davon, da hat jemand, dessen Name mir nicht einfällt, einen sehr schönen Vortrag über diese ganzen Long-Termissen-Quatsch gehalten und erklärt, dass es eben wirklich nichts anderes als eine Religion ist. Und die Hölle im Long-Termissen, die heißt Roccus Basilisk.
Aha, und was ist das?
Da geht's um ein Gedankenexperiment. Und zwar der Name Rocco oder Rocco, keine Ahnung, ist so ein Internetname. Das stammt aus so einem Forum, wo man sich, weiß ich, war mal das 2010 oder sowas, sich folgende Gedanken gemacht haben. Also angenommen, okay, du hast jetzt wirklich irgendwie, wir kriegen mal eine künstliche Intelligenz, also wirklich eine gute, echte künstliche Intelligenz. Nicht so ChatGPT-Zeug, sondern wirklich eine echte künstliche Intelligenz. Und dann ist die Frage natürlich, ist die nett so und ist sie nicht nett, aber ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich verlinke was, wenn ich es nachher finde, für die Shownotes, aber es geht im Wesentlichen darum, dass auch so eine künstliche Intelligenz, selbst wenn die jetzt irgendwie nicht sofort böse ist, dass sie trotzdem Gründe haben könnte oder Gründe entwickeln könnte, dass sie Menschen, die von quasi dieser KI gewusst haben, aber nicht dabei geholfen haben, sie weiterzuentwickeln, dass diese KI diese Menschen bestraft. Und und zwar die Art der Bestrafung hat man auch diskutiert. Also es kann wirklich so sein, dass du, wenn jetzt, kannst du jeden Quatsch ausdenken, das sind KI-Systemen, ja, dass du dann einerseits natürlich, ja, wenn du noch da bist, wenn die KI da ist und die KI weiß, du hast dich mitgeholfen, dann kannst du dich direkt bestrafen, aber andererseits kann sie dich dann eben auch wirklich in der KI-Hölle bestrafen. Die kann dein Bewusstsein, weil das wollen die ja alle, ihr Bewusstsein irgendwo in die Cloud hochladen oder sowas, damit sie eben ewig leben können. Und dann wirst du halt mit deinem Bewusstsein zwangsgeklaudet und in einer virtuellen Hölle gequält, weil du dich nett warst zur KI.
Ja, klingt plausibel. Also so wird's kommen. Genau so wird's kommen.
Ja, aber das ist, man kann sich einschätzen, wie wirklich ernsthaft das wirklich ist, aber dieses Roccus Basilisk ist zumindest etwas, was in der Szene aktiv ist und das ist halt, ja, kann man als die Hölle der ganzen Long-Termissen Silicon Valley ewig leben Computer-Gehirn-Leute interpretieren. Weil du musst jetzt schon nicht zur KI sein, weil sonst kommst du nachher in die Hölle vom Basilisken.
Aber dann müsste die mich ja erstmal zwingen, dass ich mein Bewusstsein überhaupt hochlade. Das kann ich ja dann immer noch verhindern, weil ich ja, also das ist ja das letzte Quäntchen Freiheit, das ich habe, das Ende meines Lebens selbst zu bestimmen. Ne?
Das kannst du machen, weil ansonsten man natürlich muss dann in diesem Szenario die KI dann natürlich auch ihre Helfer haben, seien sie menschlich oder seien sie nicht menschlich, weil wenn du nicht mitmachst, dann kommst du ja zum Basilisken. Also dann kommt halt die KI SS und holt dich da aus deiner Wohnung raus und
Und steckt dir was ins Gehirn, was das Gehirn ausliest.
Ich hab keine Ahnung, ja.
Ich war überhaupt nicht, dass ich Das klingt so absurd, ja, ist es ja auch.
Ist es auch.
Ich überlege gerade, wie ich eine schöne Überleitung hinkriege. Ja, doch, hier, ewig leben, das ist doch schön. Kurze Meldung nur, weil es noch keine Papers gibt zum Ding. Die Ägypter haben das Grab, also die Grabkammer von Thutmosis II. Gefunden.
Okay, wer war das? War, ist das der Cousin von der Kleopatra, mit dem wir letztens gesprochen haben?
Oh, weia, das weiß ich jetzt. Also über die Familienverhältnisse habe ich mich jetzt nicht weiter informiert. Aber sie haben halt im Tal der Könige gegraben, in der Nähe von Luxor, und haben eben diese Grabstätte gefunden. 3.500 Jahre alt ist die Grabkammer. Die haben sie 2022 schon gefunden und räumen die gerade mehr oder weniger aus, beziehungsweise restaurieren die, weil die Grabkammer überflutet worden war. Und der Putz ist da runtergebröckelt und sowas. Und das, ja, da arbeiten sie gerade dran. Und wie der Artikel endet, ist: Expertinnen und Experten erwarten gespannt die Fachpublikation zum Fund, um ihn besser einschätzen zu können. Das ist also für so Ägypten-Archäologie-Freunde ist das bestimmt ein super Thema, da einfach mal ein bisschen die die Augen offen zu halten oder sich mal irgendwie so ein News-Alert auf Thutmosis II zu legen.
Ja, aber was sollen sie denn da finden? Glaubst du, das mit Tutanchamun damals, dieses Grab, das war ja ein riesen Glücksfall. Ich weiß nicht, wie viel man so findet generell.
Das wissen wir halt nicht. Also was da alles gefunden worden ist, das gibt zwar ab und zu mal irgendwie so kleinere Artikel mit ein paar Bildern oder sowas, aber was richtig publiziert ist, gibt's anscheinend noch nicht. Habe ich jedenfalls nicht gefunden.
Gut, dann machen wir gleich weiter mit Schätzen, wenn du schon mit Schätzen anfängst. Kennst du den Galloway-Schatz?
Nee, Galloway kenne ich nur als Rind.
Nein, das ist er nicht, aber Galloway ist in Schottland und da hat man im Jahr 2014 einen Schatz gefunden. Ein Amateurarchäologe hat einen Schatz gefunden. Der ist mit seinem Metalldetektor da durch die Gegend gelaufen, wie man es da anscheinend noch machen durfte oder darf. Bei uns darf man das ja, glaube ich, nicht. Aber
nein?
Das weiß ich jetzt nicht genau.
Och.
Ich glaube, dieses Sondengehen ist, glaube ich, nicht erlaubt.
Ah, okay.
Oder nur,
dass ich sehr bestimmte Dinge
erlaubt. Oder in Bayern erlaubt und anderswo nicht. Ich glaube, irgendwo, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich glaube, nur in Bayern darf man es oder darf man gerade. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist nicht so.
Irgendwer wird es wissen, in die Kommentare schreiben. Ja. Vielen Dank dafür. Was ich ja so faszinierend finde an solchen Meldungen ist, Typ läuft mit Sonde über Feld und findet Goldschatz oder irgendwie sowas. Und ich denke mir, woher weiß der, dass der da langlaufen muss?
Naja, der wird halt einfach irgendwo langlaufen. Ich meine, das ist halt ein Hobby. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie was, was man beruflich macht, außer man ist in der Archäologie tätig. Aber ansonsten, ja, ist es vielleicht ein Hobby und du gehst da genauso wie andere so mit dem Hund spazieren gehen, geht der halt so spazieren und denkt sich, doch, gehe ich mal lang und dann, wenn ich Glück habe, finde ich was und wenn nicht, finde ich halt nichts.
Ich finde das unvorstellbar. Also das würde ja bedeuten, dass überall was liegt. Wer wahrscheinlich liegt überall irgendwas, ne?
Möglich. Aber in dem Fall hat der auch nicht sofort was gefunden. Also er war auf einem Kirchengrundstück und ich zitiere jetzt den Zeitungsartikel dazu. Was er dort zunächst mäßig enthusiastisch als Metalllöffel interpretierte, sollte sich kurze Zeit später als Bestandteil des bislang größten wikingerzeitlichen Schatzfundes Großbritanniens entpuppen.
Wow.
Also hat er zuerst nur einen mäßig enthusiastischen Metalllöffel entdeckt, aber...
Ach, schon wieder so ein Alulöffel von den Nazis.
Ja, nee, aber dann 100 Schmuckstücke, Gefäße, anderes Klump, Gold, Silber, Kristall und so weiter gefunden. Und dieser Schatz ist zumindest jetzt kein großes Rätsel, nichts, wo man den Indiana Jones Film drüber drehen müsste, aber zumindest in der Fachwelt war er trotzdem immer von Interesse, weil man nie so genau gewusst hat, wo das Zeug eigentlich herkommt. Also gut, kann man nicht ganz genau wissen, aber es war jetzt klar, nicht klar, ob der jetzt von den Wikingern kommt, ob der von den Angelsachsen kommt. Also man hat gewusst, okay, der ist aus dem Jahr 900 ungefähr, aber hat nicht gewusst, weil da waren ja die Wikinger in Großbritannien, aber die Angelsachsen waren auch schon da. Also waren das jetzt die Briten, waren das Wikinger, wer hat den eingegraben, warum hat man den eingegraben, hat man alles nicht gewusst. Und jetzt hat man etwas entziffern können auf diesen Zeichen. Und zwar halte ich fest auf
Ulfbert.
Einem... Nein,
nicht.
Nein, okay. Auf einem Ding, was war das für einen Silberarmreif. Mhm. Da stand drauf, dies ist der Reichtum der Gemeinschaft.
Wow.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Vermögen als Allmende? Das sind ja waren das Kommunisten, sag mal?
Nee, ich weiß nicht. Ja, nee, ich weiß gar nicht. Ich kann das nicht wirklich einschätzen. Ich fand das halt sehr, sehr underwhelming, diese Entdeckung. Aber anscheinend ist das wirklich was in der Szene Aufsehen erregt hat. Weil man hat das natürlich lesen können, dass da was drauf stand vorher. Man hat noch nicht gewusst, was es ist. Da stand, dies ist Igna Greis F. Greis. und man hat gedacht, da steht, dies ist Ignaf, und hat aber nicht gewusst, was Ignaf heißen soll, weil Ignaf in keiner Sprache, die da irgendwer zu der Zeit gesprochen hat, Sinn macht. Mhm. Aber weil jetzt da tatsächlich so ein Punkt oder ein Kreis links und rechts vom F war, kann man, sagt die Wissenschaft, um die es da geht, dieses F auch als Feo lesen, und Feo heißt Reichtum, und Igna heißt dann in dem Fall so viel wie Higna, was so viel wie Gemeinschaft heißt. Deswegen weiß man jetzt, es ist der Reichtum der Gemeinschaft und kein ominöses Ignaf. Hat die Forschung jetzt rausgefunden.
Ich finde das total spannend. Also weil die Vorstellung, dass da nicht einer alleine, also der König, sich dann Geschmeide angehäuft hat, sondern das möglicherweise tatsächlich dem ganzen Dorf oder der ganzen Population gehörte, was da war. Mhm. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass so l'état c'est moi, ne? Ich bin der Staat, bin ich, und nee, ich bin die Gemeinschaft. So kannst du natürlich auch gemeint sein. Ich finde das total spannend.
Also man geht davon aus, dass es so der Schatz von einem Kloster oder der Kirchengemeinschaft ist und dass die das jetzt verbuddelt haben, weil halt ja zu der Zeit immer wieder Wikingerüberfälle waren. Ah, okay. Und dann haben wir gesagt, dann graben wir das Zeug mal lieber ein, damit das sicher bleibt. Und das passt auch dazu, weil man hat auch auf anderen Armreifen dann wieder Namen von Namen gefunden, also von unterschiedlichen Namen. Das heißt, okay, das macht auch Sinn, dass das in unterschiedlichen Leuten da quasi gehört, der Hort, dass es nicht der Hort, der Schatz von einer einzigen Person war. Und also geht man jetzt davon aus, dass tatsächlich dieser Schatz von Galloway irgendwas war, was eben Kloster, Kirchengemeinschaft, sonst irgendwie wem gehört hat, und dass die das eben aus Angst eingebuddelt haben, dass irgendwelche Wikinger das finden.
Ist auch die wesentlich elegantere Erklärung als meine seltsame romantische Allmende-Zuschreibung,
jetzt wo ich so Urkommunisten in Schottland entdeckt.
Urkommunismus, genau. Ich bleibe im Altertum, zumindest einigermaßen im Altertum. An der Uni Wien haben sie rausgefunden, woher die Hunnen kommen.
Kamen. Woher denn?
Woher die Hunnen kamen, muss man sagen. Die Hunnen sind im 4. Jahrhundert über Europa hergefallen, vor allen Dingen über Osteuropa, und haben den Türken den Kaffee gebracht. Was nicht stimmt, aber ich dachte mir, ich sag's einfach mal. Keiner wusste bisher, woher die Hunnen kommen. War eher unklar, irgendein ominöses Reitervolk aus den Steppen, hinten ganz im Osten. Ja. Was sie jetzt gemacht haben in Wien ist, sie haben sich 370 antike Skelette angeguckt, und zwar aus unterschiedlichen Regionen. Richtung Osten sozusagen sind die Skelette entlang gewandert und haben sich die DNA angeguckt und darüber die genetischen Verwandtschaftsverhältnisse herausgefunden und konnten sehen, dass die Hunnen im Wesentlichen aus einem Imperium, dessen Namen ich vorher noch nie gehört habe, Xiongnu geschrieben. Xiongnu, ne? Also daher kommen. Und das gilt sogar, das war mir auch nicht klar, weil ich kannte es ja vorher noch nicht, als das früheste Steppenreich und das, was am längsten gedauert hat. Also wir wissen, woher die Hunnen kommen. Wir wissen außerdem, dass die Hunnen ein sehr heterogenes Volk waren. Also die scheinen sich aus irgendwie allen möglichen Ecken und Enden da zusammengesetzt zu haben. Und was wir überhaupt nicht wissen, ist, warum die überhaupt in den Westen aufgebrochen sind. Keiner weiß es.
Ja gut, im Osten war weniger los vielleicht.
Ja, war weniger los. Gibt dann auch so die Theorie, dass irgendwie Umweltveränderungen, das weiß der Geier irgendwas, ne? Überschwemmungen, Dürre, tralala.
Ja. Gut, im Herbst ist die gedacht, die sind zuerst nach Osten gegangen, dann haben sie gedacht, okay, da ist jetzt mehr, gehen wir in eine andere Richtung, gucken, was da ist. Genau. Das habe ich gemeint.
Ach, verdammt, genau. Sehr schön. Und was sie ja haben damit, dass sie aufgebrochen sind, ist letztendlich die sogenannte Völkerwanderung losgetreten. Vermutlich. Kann natürlich auch sein, dass nicht die Leute vor den Hunden abgehauen sind, sondern vielleicht auch vor irgendwas anderem und die Hunden da die Lücke gefüllt haben. Aber
ja, im Moment noch ein mysteriöseres, gefährlicheres Volk, das die Hunden vertrieben hat.
Genau. Entschuldigung, finde ich lustig.
Naja.
Oh, stellt sich raus, da waren noch die, wie auch immer sie hießen, die haben wir völlig übersehen.
Ja, vielleicht sind da Aliens gelandet.
Überhaupt einfach ein total blutrünstiges, keiner kennt sie, waren auch nur 1000 Leute, aber die haben so gewütet, dass alle Hunnen aufgebrochen sind. Kann ja sein, ja.
Ja, man weiß es ja nicht. Also irgendwie, wenn die Leute gehen, aus irgendwelchen Gründen sind die Leute losgegangen. Ja, aber da passt ganz gut ein anderes Mysterium. Ein Mysterium, das mit unserer Sprache zu tun hat und mit Leuten aus der Steppe. Denn die Sprache, die du sprichst und die ich auch spreche, gehört ja zum Indo-Europäischen. Mhm. Also wirklich dieser Urform der Sprachen, wo fast alles in Europa bis Indien drum heißt, die indo-europäische Sprachfamilie, abstammt und sich daraus entwickelt hat.
Außer die Russen, außer die Finnen und die Ungarn, ne? Die haben irgendwie, die sind so außer Konkurrenz irgendwie.
Ja, irgendwie sowas. Ja, natürlich gibt es irgendwie andere isolierte Sprachgruppen, aber im Wesentlichen so alles andere gängige, irgendwie alles, was ist so irgendwie die ganzen Sprachen in Europa. Eben bis hin zum indischen Sanskrit kommt halt alles aus diesem Indo-Europäischen, das man früher Indogermanisch genannt hat, aber dann jetzt eher meistens indoeuropäisch sagt. Und jetzt will die Wissenschaft natürlich auch wissen, wer waren die Leute, die das gesprochen haben, die Ursprache damals. Ja. Und da forscht man schon lange dran. Und jetzt gibt es wieder weitere Hinweise. Und zwar könnte es die sogenannte, ich spreche es vermutlich nicht richtig aus, Yamnaya-Kultur sein.
Sind das nicht die, wo die Hunnen herkommen?
Ja, die weiß ich nicht. Die Hunnen sind ja deutlich jünger. Die Hunnen haben sie da irgendwie so, was, ja, 400 rum, hast du gesagt.
400, 400 300 irgendwas. Mhm.
Genau. Und bei den Yamnaya, da sind wir in einer ganz anderen Zeit. Bei den Yamnaya sind wir 5000 Jahre der Vergangenheit.
Oh, okay.
Also da sind wir schon irgendwie Steinzeit, Bronzezeit. Mhm. Nee, Bronzezeit ist es, nicht Steinzeit. Also deutlich älter, weil das ist ja, die Hunnen haben ja, da haben wir schon andere Sprachen gehabt, als die Hunnen sich rumgetrieben haben. Da haben wir, was ich vor, im 4. Jahrhundert, da haben wir irgendwie, was haben wir da, Althochdeutsch oder sowas oder irgendwie Germanisch gesprochen hier in der Gegend. Also da haben wir jetzt kein Indoeuropäisch mehr gesprochen. Aber diese Yamnaya-Kultur, die hat gelebt vor mehr als 5000 Jahren irgendwie so beim nördlich vom Schwarzen Meer. Und sind dann auch von da so ausgebreitet, so nach Asien, Zentraleuropa und so weiter. Also sind schon früher Leute aus der Steppe zu uns gekommen. Und diese DNA, das kann man auch nachvollziehen, dass man DNA von diesen Yamnaya-Leuten findet man in ganz Europa und Asien. Und kannst so ein bisschen auch noch die Bewegungsmuster nachvollziehen. Und was sie jetzt gemacht haben, sie haben sich die Ur-Anatolia angeschaut. Die Ur-Anatolia, da gehen wir noch weiter zurück, da sind wir irgendwie 7.000 bis 5.000 Jahren, das sind die Vorfahren, da sind wir jetzt wirklich in der Steinzeit, Jäger und Sammler und so weiter. Das sind die.
Wir waren übrigens dieses 5.000 Jahre, das ist die Kupfersteinzeit, habe ich zwischenzeitlich nachgesehen.
Mhm. Okay, gut, aber jetzt sind wir bei 7.000 bis 5.000 Jahre früher und da gibt es also gemeinsame Jäger-Sammler-Vorfahren von Yamnaya, von Ur-Anatolien, also noch weiter zurück. Und da, die haben vermutlich diese Urversion der indoeuropäischen Sprache gesprochen. Und das haben die auch wieder untersucht mit der sogenannten Kaukasus-Niederwolga-Population. Und haben da, das ist alles sehr kompliziert, die haben auf jeden Fall DNA untersucht, DNA-Reste, die sie überall gefunden haben von mehr als 400 Menschen haben sie DNA genommen, also Menschen, die schon lange tot sind, ja, bis zu 8000 Jahre tot sind, die halt da überall in den archäologischen Fundstätten Europa und Asien gefunden worden. Und man hat eben bei diesen DNA-Untersuchungen in ganz Europa und Asien herausgefunden, dass die DNA, die man dieser Yamnaya-Kultur zuordnen kann, dass die zu dieser hauptsächlich, mehrheitlich, über 80%, dass die zu dieser Kaukasus-Niederwolga-Population gehören. Diese Gruppe, der wahrscheinlichste Kandidat für die Bevölkerung ist, die das Indo-Anatolische gesprochen hat. Ja, also man hat das im Wesentlichen, um diese ganze lange, viel zu komplizierte Geschichte abzukürzen, man hat eben durch DNA-Gruppen herausgefunden, dass eben die Yamnaya-Kultur mit dieser Kaukasus-Niederwolga-Kultur verknüpft werden kann und aus Sprachanalysen eben auch festgestellt, dass die Menschen, die da eben in dieser anatolischen Region gewohnt haben müssen, im Kaukasus, Anatolien, eben diese Kaukasus-Niederwolga-Population, dass die diese Sprache gesprochen haben muss, weil du nur da die ganzen Sprachverwandtschaften so hast, dass es irgendwie hinpasst. Ich kenne mich da nicht aus bei diesen Sprachanalysen.
Kurz gesagt, der Türke ist eigentlich Deutscher.
Naja, das ist, glaube ich, zu kurz gesagt. Aber jedenfalls die Sprache, die wir heute sprechen, die Ursprache, dieses Indo-Anatolische, aus dem sich dann eben das Indo-Europäische und alles andere entwickelt hat, die stammt von dieser Kaukasus-Niederwolga-Kultur, die da irgendwo am Schwarzen Meer sich rumgetrieben hat damals.
Und während die sich da rumgetrieben haben, hatten israelische Wissenschaftler nichts Besseres zu tun, als sich Walgesänge nochmal anzugucken und haben dabei rausgefunden, dass es in Walgesängen wiederkehrende Bausteine gibt. Erstens werden sie erlernt, also von Generation zu Generation weitergegeben. Zweitens, aber das mit den Generationen, das wissen wir schon. Zweitens, es gibt wiederkehrende Bausteine und die Häufigkeitsverteilung dieser wiederkehrenden Bausteine entspricht exakt, sagen sie, demjenigen Muster, das in allen menschlichen Sprachen auch auftritt.
Okay, vielleicht kommt das Indoeuropäische von den Walen.
Das kann natürlich auch sein.
vielleicht sind die Hunnen von den Walen vertrieben worden.
Das heißt, Deutsche und Türken sind eigentlich Wale.
Ja, genau.
Jetzt haben wir es. Was sie dazu gesagt haben, ist, dass es nicht Sprache ist. Also sie sagen, es handelt sich nicht um Sprache im engeren Sinne, weil keine semantische Bedeutung drin ist in diesen wiederkehrenden Mustern, die da zu sehen sind. Womit sie es aber vergleichen, ist Musik, die auch statistischen Mustern folgt, aber keine Semantik, also keinen inhaltlichen Ausdruck sozusagen besitzt für sich alleine. Was sie nicht wissen, ist, was die Wale mit diesen Gesängen machen. Also bleibt freilich ein Rätsel, steht da. Wissenschaftler wird zitiert mit, ob die Einheiten, die wir entdeckt haben, also diese wiederkehrenden Bausteine, ob die Einheiten, die wir entdeckt haben, für die Wale selbst von Bedeutung sind, ist nach wie vor eine offene Frage.
Ja,
das heißt, es kann sein, dass die da was machen, von dem sie selber nicht verstehen, was sie machen. Die doofen Wale.
Ich wollte gerade sagen, also das viel von dem, was bei uns geredet wird, muss man auch erst noch nachweisen, ob das Bedeutung hat oder nicht.
Ja, und vor allen Dingen, es gab mal ein ganz interessantes Interview, ich glaube, das war damals mit Ranga Yogesh, war es 20 Jahre her sein oder noch länger. Da ging es um SETI, also Search for Extraterrestrial Intelligence, Suche nach außerirdischem intelligentem Leben. Und der sagte halt, naja, wissen Sie, Sie können sich jetzt hier irgendwie die Radiowellen von irgendwas angucken, und im Zweifelsfall sehen Sie überhaupt nicht, ob das künstlich ist oder ob das echt ist. Weil erklären Sie mir doch mal, was unterscheidet eigentlich eine blubbernde Tomatensuppe von menschlicher Sprache? Ja. Wenn du dir nur das Geblubber anguckst, das fand ich irgendwie schon ganz spannend. Jetzt ist natürlich diese Wahlstudie, die gibt einen Hinweis darauf, was der Unterschied sein könnte, nämlich Häufigkeitsverteilungen, weil eine blubbernde Tomatensuppe wahrscheinlich ein bisschen chaotischer sein dürfte als irgendetwas mit Inhalt versehenes, auf welche Weise auch immer mit Inhalt versehen.
Ja, gut, die Witze um diverse politischen Äußerungen mit blubbernder Tomatensuppe zu vergleichen, die überlassen wir der Hörerschaft, die dürfte keine selber machen.
Ja, ich bitte darum, also bei mir kommen solche Witze ja immer sehr gut an, weil ich von geringem Verstande bin.
Na geh. Wir schauen nochmal zurück, nicht unbedingt zu den Walen, aber dorthin, wo die Wale leben, nämlich ins Meer. Mhm. Weißt du, was man im Meer entdeckt hat?
Meer.
Ja, weniger? Aber auch seltsame Gänge.
Seltsame Gänge?
Seltsame Gänge
im Wasser.
7,6 Kilometer Meerestiefe entdeckt. Nein, unterm Wasser.
Okay. Ich dachte, im Wasser würde dann so, weißt du, so seltsam, so Zonen geringerer Dichte, die sich zu Korridoren verbinden, durch die man Dinge machen kann.
Ja, na, fast. Nein, also, es ist wieder so ein typischer Fall von, die Überschrift hält nicht das, was der Text oder die Forschung tatsächlich bietet. Mhm. Weil wenn ich mir denke, seltsame Gänge in 7,6 Kilometer Meerestiefe entdeckt, dann ja.
Da würde ich mindestens die Grabkammer von Thutmosis dem II. erwarten, ja.
Ja, oder keine Ahnung, sonst irgendwas Mysteriöses auf jeden Fall. Es ist auch mysteriös, aber jetzt, ja. Also
antike Maschinen.
Ja, genau, aber ich spaß noch auf, wer die Gänge
macht.
Also es geht um den Japan-Graben. Mhm. Der ist logischerweise östlich von Japan und das ist eine der tiefsten Tiefseerinnen der Erde. Also da geht es 8000 Meter runter und da ist es tendenziell eher ungemütlich für so gut wie alle Lebewesen. Da ist der Druck hoch, die Temperatur ist niedrig und Licht kommst auch nicht hin. Du hast da fast keine Nährstoffe. Also man geht davon aus oder ist davon ausgegangen, dass da eigentlich nicht viel abgeht da unten. Und jetzt, man nennt diese Zone das Hadal, also das ist so alles zwischen 6 und 11.000 Metern, dass da eigentlich eben kaum was lebt in diesem Hadal. Mhm. Und jetzt hat man das aber untersucht, ja, also man untersucht das dauernd und hat natürlich auch schon ein Lebewesen gefunden da unten. Aber was die jetzt gefunden haben, ist Röhren, komplexe Röhren und Tunnel in diesen Sedimenten, die da unten liegen am Boden.
Wie groß sind die? Also ist das eher so Regenwurm oder Bagger?
Naja, es ist da, wenn ihr in den Shownotes auf den Artikel klickt, den ich verlinke, dann seht ihr auch da ein Bild und da sieht man diese Gänge und rechts oben in dem Bild ist ein Maßstab und da steht 5 Millimeter. Mhm. Also eher Regenwurm als Atlantis, aber trotzdem interessant, weil irgendwer muss die Dinger da ja reinbuddeln in dieser Zone, wo man eigentlich denkt, dass niemand lebt.
Naja, aber wir finden doch ständig irgendwie Leben da, wo wir eigentlich annehmen würden, dass nichts lebt. Von daher wundert mich das jetzt gar nicht so sehr, dass da möglicherweise irgendwelches Gewürm, so Wattwürmer, Tiefsee-Wattwürmer da rumkrauchen.
Ja, aber trotzdem, ich meine, du musst halt irgendwie gucken, die müssen ja von irgendwas leben, die brauchen da irgendwelche Sauerstoff, Nährstoffe, das muss da alles irgendwie hinkommen. Mhm. Und ja, anscheinend gibt es da wirklich Lebewesen. Man hat ein paar Ideen, dass da zum Beispiel durch diese ganzen Strömungen, Sedimentablagerungen, dass da wirklich eben von oben dann sich im Laufe der Zeit so Nährstoffe absetzen können. Das heißt, du hast dann tatsächlich, wenn sie das alles mal gesetzt hat, irgendwo in diesen Sedimenten tatsächlich Nährstoffe. Und dann wirst du vielleicht auch Lebewesen finden, die das ausnutzen. Und die haben jetzt da mit so Röntgenscans, die haben da, weiß ich, wie man da genau scannt, irgendwas, wenn die da hingeschickt haben, um das zu scannen. Und haben da wirklich in einer Tiefe von bis zu 8 Kilometern haben die diese Sedimente untersucht und festgestellt, dass diese Höhlen wirklich über lange Zeiträume da bleiben, diese Gänge. Weil das Sediment dann auch schon ein bisschen mineralisch ist. Mhm. Da ist Pyrit ist da unten. Das ist etwas, was Mikroben herstellen. Das stabilisiert anscheinend diese Tunnelstrukturen. Und darum kann man die auch so gut sehen. Wer sie genau gebaut hat, weiß man nicht. Aber die Forschenden, ich zitiere, gehen davon aus, dass es vielleicht wurmartige Lebewesen und Seegurken sind.
Seegurke ist auch irgendwie das seltsamste Ding, was irgendwie in den Ozeanen so rumflitzt.
Ja, allerdings. Und jetzt buddelt es auch noch Gänge, die Seegurke.
Das Frechheit ist das, wirklich. So, ich habe überhaupt nichts Gutes anzuschließen, darum fange ich an mit Frauen.
Ja.
Du weißt ja, Florian, Frauen sind und Männer auch.
Ja, genau.
Ja. An der Universität von Arizona haben sie Forschung betrieben. Es gibt eine ältere Arbeit, also es geht hier um Geschwatzhaftigkeit. Ja, wer redet eigentlich mehr, Männer oder Frauen?
Ja, das wissen wir doch.
Das wissen wir. Frauen reden natürlich viel mehr. Frauen sind schwatzhaft. Sonst, darum heißt es ja auch Waschweib und nicht Waschkerl. Es gibt eine alte Arbeit. Da haben sie sich, Entschuldigung, die Zahlen, die ich gleich referiere, sind ganz lustig. Es gibt eine alte Arbeit, da haben sie gesehen, dass der schweigsamste Mann in ihrer Studie gerade mal 500 Worte am Tag gesprochen hat. Der geschwätzigste Mann 47.000. Mhm. Männer und Frauen sind allerdings ungefähr gleich geschwätzig. Die geben pro Tag 16.000 Worte von sich. Da war jetzt bei dieser Arbeit die Datenbasis nicht ganz so prall. Darum haben sie in Arizona nochmal nachgeguckt und haben eine neue Studie mit vielen, vielen Probanden und so zufällig mitschneidenden Rekordern gemacht, was ich auch total spannend finde. Also haben den Leuten Rekorder hingelegt und die haben zufällig so mitgeschnitten und haben sie halt Wörter gezählt. Jetzt kommt's. Frauen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren sprechen im Schnitt 3000 Wörter mehr am Tag als die Männer.
Mhm. Weil sie den Männern immer alles erklären müssen.
Okay, das habe ich auch gesagt. Weil sie den Männern immer sagen, jetzt bringst du mal den Müll runter. So, genau. es gibt in den anderen Altersgruppen, also außerhalb Frauen zwischen 25 und 65, gibt es keine signifikanten Unterschiede, geschlechtsspezifischen Unterschiede. So. Insgesamt, finde ich aber ganz interessant, werden Menschen immer weniger gesprächig. Mhm. Die haben also über viele Jahre, zwischen 2015 und 2018 haben die sich das angeguckt. Wir reden also immer weniger. Die WissenschaftlerInnen führen das zurück auf digitale Kommunikation. Okay. Kann ich sogar anekdotisch so bestätigen. Ich telefoniere praktisch gar nicht mehr, sondern schreibe nur noch Nachrichten hin und her.
Ja, kommt drauf an. Es gibt Menschen, mit denen telefoniere ich und Menschen, mit denen telefoniere ich nicht. Also
ja.
Also es gibt ein paar Leute, mit denen telefoniere ich ausschließlich und mit manchen tue ich das nicht. Aber ja, früher hat man halt nur telefonieren können,
genau. Jetzt
hat man andere Möglichkeiten.
Genau. Die am wenigsten kommunikative Person der neuen Studie war ein Mann. Der hat im Schnitt 100 Worte pro Tag geredet. Wahrscheinlich ein Ostfriese. Der geschwätzigste Teilnehmer war auch ein Mann und der hat 120.000 Worte geschafft.
Und dann haben sie die beiden in den Raum gesetzt und geguckt, was passiert.
Genau. Ja, so, das ist jetzt, so ist das jetzt. Also jedes Jahr gehen 300 gesprochene Wörter verloren. Also zwischen 2005 und 2018, Studienzeitraum, sind wir von 16.000 auf 13.000 Wörter runtergegangen. Und wenn irgendjemand geschwätziger ist als alle anderen, sind das Frauen zwischen 25 und 65, aber sonst niemand. Warum das alles so ist, weiß keiner.
Interessant. Dann mache ich mit was anderem weiter, dann komme ich später noch zur Astronomie. Reden wir über was uns beide quasi täglich betrifft, Holger.
Nämlich, Übergewicht.
Nein, die Haarpflege.
Stimmt, das betrifft mich auch täglich.
Ja, also ich habe noch ein paar Haare am Kopf, die ich pflegen könnte, aber ich habe es auch schon aufgegeben und du pflegst ja, indem du sie direkt entfernst von deinem Kopf, die dann jetzt noch da sind. Ja, aber es gibt durchaus Menschen, die haben noch Haare und die wollen sich darum kümmern und die sollen das auch und idealerweise machen sie das, wenn sie auf eine Art und Weise so, dass da keine schädlichen Stoffe verwendet werden. Und in ganz vielen kosmetischen Produkten und auch ja Haarpflegeprodukten sind ja keine so tollen Sachen drin. Ja, also irgendwas aus Ölpflanzen zum Beispiel und Ölpflanzen sind jetzt nicht so toll für die Umwelt. Und wenn da irgendwelche erdölbasierenden Stoffe drin sind, dann ist es noch blöder. Du hast Chemikalien drin und so weiter. Also du kannst natürlich dir auch sinnvolle Sachen kaufen, aber viel von dem Zeug, was man so in der Kosmetikindustrie und bei den Haarpflegeprodukten findet, ist schädlich für die Umwelt oder, wenn es ganz blöd läuft, auch für dich selbst. Aber jetzt kommt der gute Mika Sipponen von der Uni Stockholm. Der hat etwas gemacht, was manche machen. Er ist schwimmen gegangen. Er ist in einem Badeteich schwimmen gegangen. Ja, in einem offensichtlich vielleicht schwedischen Badeteich, weiß ich nicht. Jedenfalls in einem Badeteich und hat festgestellt, und ich zitiere wieder den Text, dass das bräunliche Wasser, muss ein bisschen versiffter Badeteich gewesen sein, dass das bräunliche Wasser Haare und Haut weich und seidig gemacht hat.
Aha.
Ich habe gerade ein Foto von Herrn Sipponen angeschaut.
Fango-Packung oder
was? Nee, ich wollte gerade schauen, ich habe jetzt mal auf die Homepage geklickt, damit ich mal gucken wollte, wie der Mika Sipponen aussieht, ob es eine Wallelocken hat, aber nee, hat er gar nicht. Einfach ganz normale kurze Haare, sogar ein bisschen wenig. Aber egal, auch mit wenig Haaren kann man feststellen, dass sie weich und seidig werden. Und was der Grund war für diese weiche Seidigkeit des bräunlichen Wassers, sind die pflanzlichen Polyphenole. Also im Prinzip, ja, das ganze Geschnodder, was von den Pflanzen und Bäumen, die da rumstehen, ins Wasser reinkommt. Und jetzt wollte Sipponen, der passenderweise Chemiker ist, herausfinden, ob man das auch irgendwie ausnutzen kann. Es gibt ja ein Polyphenol der Pflanzen, das heißt Lignin. Mhm. Das haben eigentlich alle Pflanzen, also alle holzbildende Pflanzen, weil das zur Holzbildung notwendig ist. Und hat geguckt, kann man das Lignin ja eben auch als Haarpflegeprodukt benutzen und hat das ausprobiert. Die haben wirklich, also Lignin ist etwas, da muss ich jetzt kein Baum extra umhacken dafür, sondern das ist was in der Papierindustrie als Abfall anfällt. Ja, das heißt, der hat sich eben mit seinem Team Lignin-Abfälle von der schwedischen Papierindustrie besorgt und haben dann anscheinend ist es ein Pulver, wenn man das erste Mal hat, und haben dann daraus so ein Hydrogel gemacht, also irgendwie, ja, fragen wir nicht, wie man Hydrogel draus macht, aber haben die gemacht und dann noch mit Kokosöl ein bisschen zugesetzt, damit du ja eine stabile, homogene Dispersion und Emulsion bekommst, um dann eben da die Haare spülen zu können, und das war eigentlich alles, ja, also sonst war da nichts mehr drin, da war halt irgendwie das Lignin und das Kokosöl, also alles, ja, im Prinzip direkt, ja, vollständig biologisch abbaubar und so weiter, und festgestellt, das funktioniert, weil eben das Lignin ist prinzipiell mal dazu da, dass das gut an Zellulosefasern im Holz haftet, und die haben sich gedacht, ja, wenn es das tut, dann tut es das vielleicht auch in den Haaren, und dann haben sie das einen Kämmbarkeitstest gemacht. Ja, sie haben nasse Haarproben an einer Maschine befestigt und dann vor und nach der Behandlung mit diesem Holz-Conditioner durch einen stationären Kamm gezogen und festgestellt, nach dieser Behandlung brauchst du um 13% weniger Kammkraft. Und da haben sie ja auch mit dem Mikroskop nachgeschaut und geguckt, ja, also dass diese Öl-Wassertröpfchen mit dem Lignin sind an der Oberfläche des Haares gehaftet, und selbst stark geschädigtes Haar ist dadurch geschmeidiger geworden. Sie wollen jetzt auch noch ausprobieren, weil im Lignin auch so ein bisschen Tenside drin sind oder sich ein bisschen verhält wie Tenside, also Seifen quasi, dass du so einen, ja, nicht nur einen Conditioner, sondern auch so ein Haarwaschmittel draus kriegst, also 2 in 1. und müssen das dann noch irgendwie weiter testen und alles. Aber im Prinzip wäre das dieses Holzshampoo, ja, etwas, wo du, ja, ohne jetzt irgendwelche großen chemischen Einsatz, dieses Haarpflegeprodukt machen kannst.
Das ist ein riesiger Markt, ne? Das könnte, ja,
Und die Abfallprodukte halt aus der Papierindustrie, ja, in dem Fall nehmen kannst dafür.
Das wäre echt super. Aber was wir tatsächlich sehen werden, ist irgendwie dieses Plastezeug, was die Kosmetikindustrie sowieso als Haarpflegeprodukt verkauft. Und da werden sie einfach einen Aufkleber drauf machen. Da steht dann drauf, mit Lignin.
Wahrscheinlich, das
wird wahrscheinlich mal wieder das sein, was da passiert. Und wann kämmen wir uns, Florian?
Ich nie. Ja,
am Morgen.
So. Ach so.
Das University College London hat über einen längeren Zeitraum 50.000 Probandinnen und Probanden befragt und ausgewertet. 1 Million Datenpunkte haben sie erzeugt und haben Folgendes festgestellt. Morgens nach dem Aufwachen sind die meisten Menschen am glücklichsten. Die Werte für Glück, Erfülltheit und Zufriedenheit sind am höchsten, morgens nach dem Aufwachen.
Stimmt.
Die für Einsamkeit, Depression und Angst sind am niedrigsten. Das genaue Gegenteil passiert um Mitternacht. Ja, Mitternacht, wenn du Mitternacht noch wach bist, kannst du davon ausgehen, dass es dir am schlechtesten geht im gesamten Tagesverlauf. Die Wochenenden sind nicht besser als die Werktage. Sonntags sind die Menschen weniger zufrieden als montags oder freitags. Außerdem haben die Menschen montags und freitags eher ein Gefühl, ein lebenswertes Leben zu haben als am Sonntag. Ja, das könnte vielleicht auch mit der Ladenöffnungszeit zusammenhängen. Die einzigen, die durchgehend die Arschkarte gezogen haben, sind die Einsamen. Die Faktor Einsamkeit, schreiben sie, scheint sich im Verlauf der Woche kaum zu verändern.
Ja, ich kann das alles nachvollziehen, weil tatsächlich, ich bin auch morgens am zufriedensten. Das ist, ich weiß nicht, meine These ist immer, da ist noch nichts passiert am Morgen. Da hat der Tag noch Potenzial. Ich stehe auf, ich gehe dann meistens, wenn ich aufstehe, gehe ich eine Runde spazieren. Da habe ich noch mit keinem Menschen geredet, ich habe noch keinen Menschen getroffen, weil das ist um 6 Uhr morgens, da trifft man selten wen draußen und ich gehe auch da spazieren, wo ich keine Menschen treffe. Das heißt, da ist die Welt noch, besteht die Welt noch aus mir und ich habe noch nichts Böses aus der Welt getroffen. Das heißt, da ist alles in Ordnung. Erst im Laufe des Tages kommen die ganzen Trotteln.
Ja, und man ist halt auch irgendwie auf eine Art, ist man ja auch froh, dass man überlebt hat die Nacht und dass diese Träume doch Quatsch waren und ja. Ja, glaube ich, ist bei mir aber ähnlich, dass ich mich morgens am besten fühle. Ich könnte auch einfach liegen bleiben, vielleicht kommt es daher.
Genau, und abends hast du halt sämtliche Probleme, die im Laufe des Tages aufgetreten sind, die treffen dich halt dann abends. Ja.
Und Markus Lanz.
Ja, gut, den gucke ich ja nicht. Also. Da ist ja kein Problem. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Und auch der Unterschied zwischen Wochen und Dings, ja, also da merke ich auch keinen großen Unterschied.
Ja, freitags ist halt so ein paar, endlich ist es vorbei und montags bist du halt insgesamt ein bisschen ausgeruhter. Ne?
Ja, gut, das ist halt bei Leuten, die einen Job haben wie ich, ist das halt ziemlich egal.
Ja. Aber wenn du im ersten Arbeitsmarkt unterwegs bist, was du ja auch mal warst, da kann ich mich gut dran erinnern, dass ich immer froh war, wenn Freitag war. Also dann,
ja, klar.
Gut, freitags morgens habe ich dann immer schon gedacht, so, jetzt heute noch, dann hast du es hinter dir.
Genau, ja, ist alles durchaus plausibel. Gut, machen wir Überleitung. Wie machen wir die Überleitung? Wohin geht man am Wochenende, wenn es schön ist, zum Strand? Und wo gibt's einen Strand am Meer? Und wo gibt's kein Meer am Mars? Und wo haben wir jetzt Sandstrände nachgewiesen? Am Mars. Das war doch eine super Überleitung, oder?
Ja, es ist super. Und wenn ich das weiterverfolge, also daraus kann man ja dann unmittelbar ableiten, dass es auf dem Mars Meere gibt.
Ganz genau, das ist die Idee. Ich meine, wir haben natürlich gewusst, dass es auf dem Mars früher Wasser gab, fließendes Wasser an der Oberfläche. Das ist etwas, was wir schon länger wissen. Seit wir die ersten Raumsonden dahin geschickt haben, haben wir überall geologische Strukturen gesehen, die auf fließendes Wasser hinzeichnen. Aber ja, so richtig großes Meer hat man vermutet, aber man hat jetzt nie wirklich was gefunden, was das eindeutig belegt. Also man hat schon in den 70er, 80er Jahren, wo die Viking-Raumsonden zum Mars geflogen sind, Spuren gesehen, so Formationen gesehen, die ein bisschen wie Küsten ausschauen, große Küsten um die ganze Nordhalbkugel rundherum und natürlich auch eine Vertiefung, die so ehemaliger Meeresboden sein kann. Das Problem
war Marskanäle.
Nee, die waren noch älter und die haben nicht existiert. Aber das Problem mit dieser Küsteninterpretation war, dass diese Strukturen sehr, sehr unregelmäßig waren. Also die haben Höhenunterschiede von bis zu 10 Kilometern aufgewiesen. Und das ist jetzt bei der typischen Uferlinie eher nicht so, weil die sind alle eher auf demselben Niveau. Hast jetzt nicht so irgendwie Steilküste mit 5 Kilometer Steilwand. Das kommt eher selten vor auf der Erde. Sondern die Küstenlinie sind alle mehr oder weniger auf demselben Niveau.
Mhm.
Das war das eine Problem. Das andere Problem war, dass man nicht gewusst hat, wo das ganze Wasser hin gewesen, also hingegangen ist aus dem Meer. Weil Mars hat zwar Polkappen, aber das Wasser, was dort ist, reicht nicht, um die vermuteten Meere anzufüllen. Mittlerweile haben wir das zumindest halbwegs gelöst.
Halbwegs?
Wir wissen, dass ein, naja, so genau mal sowas halt lösen kann. Aber wir wissen, dass ein Großteil vom Wasser auf dem Mars in den Weltall, ins Weltall entkommen ist, als der Mars seine Atmosphäre verloren hat. Da ist halt die Atmosphäre gleich mit einem Teil vom Wasser mitgegangen. Mhm. Und hat dann auch Teil ist eben im Untergrund gebunden, im Gestein, Form von Mineralien oder gefroren als Eis. Also da ist jetzt ein Teil weg und ein Teil ist halt im Untergrund und nur noch ein bisschen was ist an den Polkappen. Und jetzt gibt es neuere Studien, die zeigen, wie das mit der Küstenlinie funktioniert hat. Weil das sind Daten, die kommen von dem chinesischen Mars-Rover. Mhm. Der ist dort 2021 gelandet, Zhurong heißt das Teil, und ist eigentlich, ja, war nicht lang unterwegs. Er ist nur ein paar Monate, ein Jahr knapp unterwegs gewesen und 2 Kilometer lang gefahren. Aber das hat gereicht, um jede Menge Daten zu sammeln, vor allem Daten, die für diesen Fall interessant sind, weil Zhurong ein Bodenradar mit dabei gehabt hat, um 80 Meter tief runter gucken zu können. Also die Gesteinsschichten bis zu 80 Meter auf diesen 2 Kilometern Fahrt untersucht hat und hat festgestellt, dass so in 10 Meter Tiefe, mhm, in 10 Metern Tiefe eine sehr interessante und ungewöhnliche geologische Struktur ist. Nämlich ja, eine dicke Schicht aus Material, die in einem Winkel von 15 Grad nach oben zeigt.
Steilküste.
Das ist etwas, was man auch an irdischen Küsten, ja, findet.
Naja, Steilküste und, ist anders, das sind 90 Grad, aber ja.
Ja, aber das ist einfach so eine, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die offizielle geografische oder meereskundliche Bezeichnung heißt, aber sie gehen davon aus, die Forscherinnen und Forscher, dass sie hier jetzt wirklich in dieser Schicht wirklich genau die Formation haben, die vor 4 Milliarden Jahren diese Küstenlinie markiert hat. Und man hat auch noch Sandablagerungen gefunden oder Strandablagerungen. Mhm. Weißt du, was ein Tippfehler ist? Nee. Also vermutlich haben sie Sand abgelagert gefunden, der wie ein Strand ausschaut. Also auf diesen Hängen, diesen 15 Grad geneigten Schichten, da liegt Sandstrand. Ja, also sagt auch einer der beteiligten Forscher, wir haben starke Hinweise auf Windwellen und reichlich Sand gefunden. Ein richtiger Strand wie in einem Urlaubsparadies.
Ja, voll blöd mit der Atmosphäre, ne?
Ja, und tatsächlich bleibt immer noch die Frage, warum ist das jetzt alles so durcheinander mit dieser Küstenlinie? Weil es am Mars ja auch große Vulkane gibt.
Ja.
Und sie gehen davon aus, dass erstens mal dieser Sand, dass der halt von Flüssen am Mars da so angeschwemmt wird, ins Meer gekommen ist und von den Meereswellen dann eben abgelagert worden ist an diesen 15 Grad steilen Hängen. Und dass sich später das dann alles ein bisschen verschoben hat durch den Vulkanismus, weil der Mars hat ja gewaltige Vulkane und die könnten dann eben diese ganzen Küstenlinien verzerrt haben. Und dass man das heute noch sieht, lag eben daran, dass zumindest in der Region, wo dieser Rover sich rumgetrieben hat, wo wie es anders ist, wissen wir noch nicht, aber dass sich da ja diese Strände erhalten sind, weil da eben aus welchen Gründen auch immer so eine 10 Meter dicke Staub- und Gesteinsschicht drüber liegt. Also das könnte eben durch Vulkane gekommen sein, das könnte durch Staubstürme gekommen sein, das könnte sogar durch Asteroideneinschläge gekommen sein. Aber dieser alte Marsstrand, ja, dieser 4 Milliarden Jahre alte Strand, ist quasi durch diese 10 Meter dicke Schicht bis heute konserviert und wir haben ihn entdecken können. Wie es anderswo ist bei den Stränden, muss man noch gucken, müssen wir noch genauer schauen. Aber zumindest haben wir jetzt einen echten Strand am Mars gefunden.
Ist ja ganz cool. Also,
ja.
Dann gucken, was wir damit anfangen können. Also, Ellen kann da surfen gehen. Das ist doch schön. Ja. Nee, keine schöne Überleitung. Wir kommen zu den Römern.
Ja.
Der Limes ist ja so ein Ding, das hat die das Römische Reich begrenzt, vor allen Dingen in Richtung Nordosten, also hier bei uns in Deutschland, in den Niederlanden, da gibt es ja sehr viele Limes-Denkmäler und sowas. Der Limes war die Außengrenze, ist quer durch Deutschland und Holland, die Niederlande, Verzeihung, gelaufen. Und an der Universität Amsterdam haben sie sich mal angeguckt, Und ich wüsste wirklich gerne, wie die auf die Idee gekommen sind. Ich muss nochmal in das Paper gucken. Haben sie sich angeguckt, wie denn, wie nennt man denn das? Jetzt fehlt mir ein gutes Wort. Sie haben sich im Grunde die Lebenszufriedenheit, nee, das ist das falsche Wort. Ja, doch, die Lebenszufriedenheit angeguckt. Und zwar von Menschen, die heute innerhalb und außerhalb des Limes leben. Mhm. Haben sich psychologische Daten angeguckt von über 70.000 Befragten. Zwischen 2003 und 2015 haben soziodemografische Daten erhoben. Außerdem Daten über die sogenannten Big Five der Persönlichkeitsmerkmale, also Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Extraversion und Neurotizismus. Und was sie gesehen haben, ist, in Süd- und Westdeutschland, also diejenigen Menschen, die in Süd- und Westdeutschland im ehemaligen Römischen Reich leben, also praktisch von Berlin aus gesehen, jenseits des Limes, die haben eine höhere Lebenszufriedenheit als Personen, die heute nördlich des Limes leben. Okay. Außerdem haben sie einen besseren Gesundheitszustand, alles im Durchschnitt natürlich, und eine 6 Monate höhere Lebenserwartung. Und dann haben sie sich gedacht, ja, das kann ja gar nicht sein. Wir gucken mal nach Geologie, nach Klima, nach wirtschaftlicher Entwicklung. Taucht aber nichts. Egal wie du es drehst und wendest, egal welche Variablen du rein und rausrechnest, die Menschen innerhalb des Limes sind ein bisschen besser dran als die Menschen außerhalb des Limes. Und dann haben sie sich gedacht, naja gut, Deutschland, Holland ist ja was ganz anderes. Dann haben sie in die Niederlande geguckt, stellt sich raus, auch da sind die Menschen innerhalb des Limes besser dran als außerhalb des Limes. Die gehen jetzt davon aus, dass die strukturellen Errungenschaften der römischen Zivilisation, was haben die Römer je für uns getan? Sie gehen davon aus, dass diese strukturellen Errungenschaften, also Straßennetz, Märkte, Bergwerke und so weiter, zu diesem Effekt beigetragen haben und diese Grenze zwischen einer der fortschrittlichsten und Zivilisationen und den Barbaren, dass diese Grenze sich über viele, viele Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende eingeschrieben hat in die Menschen. Krass, oder?
Ja, ich überlege gerade, was das jetzt für mich heißt, weil ich bin geboren im Krankenhaus in Krems an der Donau.
Das ist eindeutig innerhalb.
Das liegt auf der südlichen Seite der Donau und das ist damals, da ist der Norische, habe alles in der Schule gelernt, der Norische Limes ist da durchgelaufen, der war im Wesentlichen die Donau. Das heißt, Krems war auf der südlichen Seite und aufgewachsen bin ich aber in Furt bei Göttweig auf der nördlichen Donauseite. Hm. Da waren keine Römer mehr, da waren die
Markomannen, glaube ich. Nature oder Nurture, das ist jetzt
dann
die Frage.
Dann bin ich nach Wien gezogen. Wien war Wien-Dobonau, das hat zu den Römern gehört. Danach bin ich nach Thüringen gezogen, da war kein einziger Römer in Sicht da oben. Jetzt bin ich wieder zurückgezogen nach Baden, das ist südlich von Wien, das ist wieder Römergegend. Also, keine Ahnung.
Tja, ich bin geboren und aufgewachsen innerhalb des Limes in Köln. Also praktisch mit Blick auf den Limes sozusagen, was ja da der Rhein war. Also, ja, keine Ahnung, ich überlege gerade, geht's mir, weiß ich nicht, bin ich zufrieden? So viel wie ich jammere, bin ich nicht zufrieden. Das müsste man dann auch vielleicht nochmal mit Forschung beglücken. Ja, nee, ja, du hast halt Pech gehabt, ne? Also du hast von allem das Schlechte, kriegst du mit.
Wahrscheinlich, ja.
Und ich habe natürlich Glück gehabt, weil Girl I Love. Ne?
Ja, genau. Ja, was täten wir ohne Köln? Apropos Köln, apropos Köln I Love, apropos Karneval. Ich habe noch eine Geschichte über Ekel. Ekelt es dich vor was oder vor was ekelt es dich?
Vor was ekelt es mich? Vor Körperflüssigkeiten, also menschliche Ausscheidungen, überhaupt Ausscheidungen. Auch so, ich kann zum Beispiel die Kacke unseres Hundes nicht aufheben. Davor ekelt es mich.
Okay, also auch irgendwie so Babys wickeln oder sowas.
Ja, du
sowas geh machst,
weg,
aber.
Geh weg, nee.
Ja, gut, aber ist jetzt, gut, das ist normal. Also das ist, ekelt vermutlich viele Menschen dafür und das hat ja auch einen Sinn, der Ekel, das Gefühl, weil, ja, das sitzt quasi so, ist ein überlebenswichtiges Gefühl im Wesentlichen, weil du dann eben, wenn irgendwo einer wohin kotzt oder hinspuckt, sich erbricht, dann macht man das meistens, man macht es unter anderem auch, wenn man krank ist und dann sind da Krankheitskeime drin und dann hält man sich lieber fern davon. Also genauso, wenn irgendwo was verdorben ist, wenn was schimmelig ist, wenn du da irgendwie so ein halb verrottetes Eichhörnchen irgendwo rumliegen siehst, dann beißt du auch nicht rein, auch wenn du Hunger hast als Vormensch, ja, sondern ekelst dich erstmal davor. Also Ekel hat schon einen Sinn. Was interessant ist, wie der Ekel sich bei uns Menschen ausprägt. Denn man hat, das haben wir herausgefunden, die Peristaltik des Magens verändert sich, wenn es dir ekelt. Ja? Also das ist wirklich mit Reaktionen in den Eingeweiden verknüpft. Mhm. Du hast wirklich so Mobilitätsstörungen im Magen, nennen sie es da, eine Protoübelkeit. Also Ekel ist eine Art Protoübelkeit. Mhm. Also du bereitest schon mal alles vor, dass du halt dann irgendwie
nicht gleich übergeben musst.
So. Genau. Und sie zeigen auch, dass wenn du Medikamente gegen Übelkeit nimmst, dass das den Ekel abschwächen kann. Ach. Das heißt, Ekel ist, das ist alles so die Einleitung zur eigentlichen Forschung, darum habe ich noch nicht gesagt, wer das gemacht hat, aber zeigt, dass das eben Ekel auch eine körperliche Reaktion ist. Nicht nur was im Kopf passiert, da denkst du, sondern es ist wirklich was Körperliches auch. Und das wollten die jetzt mal genauer untersuchen und die sind Leute aus Bristol, Universität von Bristol, und die haben untersucht, wie das der Ekel sich im Laufe des Lebens ausprägt. Also haben Kinder und Erwachsene verglichen. Ja. Weil wenn du dir Kinder anschaust, vor allem kleine Kinder, denen ekelt ja kaum vor was oder selten. Also die kannst du auch im Dreck spielen sehen, die spielen auch mit der Hundswurst, wenn sie irgendwo rumliegt, wenn sie es noch nicht wissen. Also, denen ekelt, zumindest ist das subjektive Gefühl, das auch der Auslöser für diese Studie war, dass kleine Kinder sich weniger ekeln als erwachsene Menschen. Und natürlich werden die Kinder ja auch die wachsen ja nicht im Dreck auf, sondern die leben ja in irgendeiner Sozialisation. Das heißt, die kriegen ja dann ziemlich schnell von Eltern, von anderen Leuten, von Betreuungspersonal gesagt, hier, geh weg da, lass das. Also die Frage ist jetzt, vielleicht kommt der Ekel auch erst durch das, oder dieser starke Ekel auch erst durch das, was sie vorgelebt oder vorgesagt bekommen.
Also Ekel ist anerzogen.
Ja, genau. Also, nicht nur anerzogen, aber wir wissen schon, dass da was Körperliches ist. Mhm. Aber die wollten aber mal irgendwie gucken, wie ist das jetzt genau? Und die haben jetzt mal so 40 Leute genommen, 5- bis 13-Jährige, gut, sind auch Leute, halt kleine Leute, haben die genommen und haben denen Bilder vorgelegt. Ja, also wirklich so ekliges Zeug, Exkremente, Rotz, Erbrochenes und dazwischen immer auch neutrale Motive. Ja, und haben das Ganze gemessen, wie lang gucken die drauf, und natürlich auch EEG gemacht. Nein, stimmt gar nicht, gar kein EEG, sondern eine EGG. Habe ich auch nicht gewusst, dass es EGG gibt.
Was ist das denn?
Eine Elektrogastrographie.
Da
misst du die Aktivität der Eingeweide offensichtlich. Guck, wieder was gelernt. Habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Interessant. Gut, da hat man so Elektroden am Bauch und da misst du die Muskulaturbewegungen im Magen. Mhm. Ja? Und jetzt haben die das angeschaut und haben festgestellt, tatsächlich erstmal, dass auch die Kinder das Eklige nicht so toll finden wie das Neutrale. Also sie haben sich die ekligen Bilder kürzer angeschaut als die neutralen Bilder. Also da ist schon was die nicht toll finden dran. Aber, und wenn man das Ganze vergleicht mit Erwachsenen, die EGGs, die haben bei den Kindern keinen Ausschlag gezeigt. Bei denen ist der Ekel anscheinend was im Kopf passiert, ja. Und das Körperliche, das kommt anscheinend erst später. Das heißt, tatsächlich dürfte es so sein, dass Kinder den Ekel weniger schlimm empfinden als erwachsene Menschen. Aber, und das ist der schöne Satz, der am Schluss des Artikels steht, wie die Forscher allerdings am Ende ihrer Studie einräumen, könnte es auch sein, dass die Bilder nicht grauslich genug waren, um auch wirklich körperliche Abscheu auszulösen. Das heißt
man muss einfach grausamer zu Kindern sein.
Ja, ne, grauslicher. Das ist ja österreichisches Wort. Grauslich ist nicht grausam. Grauslich ist österreichisch für eklig.
Okay.
Also wir müssen die Kinder noch mehr ekeln im Sinne der Forschung.
Gut. Auch da finde ich keine schöne Überleitung zum Thema Fake News. Was ich gelernt habe, ist bei diesem Artikel, dass es in Amsterdam mindestens zwei Universitäten gibt, und zwar die Universität Amsterdam und die Freie Universität Amsterdam. Ich weiß jetzt nicht, was das für die Universität Amsterdam bedeutet. Ja. Jedenfalls haben ForscherInnen von der Universität Amsterdam und der Freien Universität Amsterdam angeguckt, wo Fake News herkommen, und haben, als es noch möglich war, also früher als X noch Twitter hieß, gab es Schnittstellen, wo Forscherinnen und Forscher einfach alle Daten von Twitter absaugen und auswerten konnten. Mhm. Das haben sie gemacht. Zwischen 2017 und 2022 haben sich aus 26 Ländern, darunter 17 EU-Staaten, die Twitter-Accounts von allen Parlamentsmitgliedern angeguckt. Mhm. 32 Millionen Tweets von über 8000 Abgeordneten waren das. Die haben sie verglichen mit internationalen politikwissenschaftlichen Datenbanken, wo sie dann Informationen über die beteiligten Parteien rauskriegen konnten. Also so, wo stehen die im Links-Rechts-Spektrum und sowas, Grad an Populismus und sowas. Dann haben sie Faktencheck-Dienste sich angeguckt und Fake-News-Tracking-Dienste haben einen Datensatz von über 600.000 URLs erstellt, die jeweils mit einer sogenannten Faktizitätsbewertung versehen waren, und zwar auf Grundlage der Zuverlässigkeit der Quellen, die da verwendet worden sind. Die Daten haben sie dann wiederum mit den 18 Millionen URLs von den Abgeordneten verglichen, also die Abgeordneten so geteilt haben, und haben daraus erstellt einen sogenannten Faktizitätsscore.
Okay.
Und aus diesem Faktizitätsscore leiten sie ab, und zwar, wie sie sagen, eindeutig, dass der Rechtspopulismus der stärkste Bestimmungsfaktor für die Neigung zur Verbreitung von Fehlinformationen war. Die Abgeordneten von Mitte-Rechts, Mitte-Links und Links-Populisten konnten sie nicht damit in Verbindung bringen. Mit anderen Worten, Rechte erzählen häufiger die Unwahrheit. Und darum sind die Rechten nämlich auch so oft Gast in Faktenchecks und nicht, wie die Rechten immer behaupten, weil es irgendeine ominöse linke Hegemonie geben würde. Nö. Lügen sind rechts. So, das ist halt, ja. Einfacher kann man es, glaube ich, gar nicht zusammenfassen.
Ja, 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 eben. Es kommen natürlich wieder alle, ja, aber es hat auch hier, die Linken haben auch mal gelogen. Ja, haben sie ja, sicher. Auch, aber es kommt nicht nur auf die Qualität an, auch auf die Quantität.
Genau.
Ja, dann habe ich eine letzte Geschichte, und zwar über, ja, kann man, wenn wir schon über rechte Lügen reden, dann könnte man probieren, eine Überleitung zu konstruieren, indem man sagt, dass man sich von sowas schnell entfernen möchte, aber es wäre keine gute Überleitung.
Und wovon möchte man sich noch schnell entfernen? Erdbeben.
Ja, auch, aber es geht nicht um Erdbeben. Okay. Aber da gibt es auch was Spannendes. Nein, es geht um sogenannte Hyper- oder High-Velocity-Stars.
High-Velocities? Achso, Sterne.
Ja, genau. Auf Deutsch haben die den komischen Namen Schnellläufer-Sterne. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Schnellläufer finde ich irgendwie.
Ich schreibe High-Velocity-Stars in die Kapitelmarken, genau. Weil das ist doch, ja.
Und von denen haben wir im Laufe der Zeit schon einige entdeckt. Und High-Velocity, da gibt es Grenzlinien und so weiter, wie schnell er sich bewegen muss, aber im Wesentlichen sind es Sterne, die sich wirklich mit, keine Ahnung, mit so ein paar hundert Kilometer pro Sekunde vielleicht sogar bewegen. Auf jeden Fall, jeder Stern bewegt sich durchs Sonnensystem, ja, jeder Stern bewegt sich durch die Milchstraße, und ja, unsere Sonne, die tut das auch mit ein paar Dutzend Kilometer pro Sekunde oder sowas, aber tatsächlich gibt es aber welche, die sich deutlich schneller bewegen. Und von denen haben wir schon früher viele entdeckt, oder viele vergleichsweise viele entdeckt. Wir haben früher schon einige entdeckt, und die sind spannend, weil von selbst machen diese Sterne das eigentlich nicht. Also, dass sie sich so schnell bewegen, da bräuchte es irgendwas, was die entsprechend antreibt.
Sich bewegen im Sinne von auf ihrer Umlaufbahn oder?
Nee, gut, dann fangen wir noch einen Schritt weiter hinten an. Okay. Ihr hast recht, das ist in dem Fall, muss man das genauer erklären. Also Sterne haben keine Umlaufbahn im eigentlichen Sinne. Ja, also das sagt man zwar oft so, dass Sterne sich um das Zentrum ihrer Galaxie bewegen, und tun sie auch, aber das mit der Umlaufbahn von Planeten um Sterne zu vergleichen, wäre eigentlich falsch.
Okay.
Weil bei einem Planetensystem hast du halt 99% der Masse im Stern konzentriert und der Rest geht rundherum. Bei der Galaxie hast du das nicht. Da ist zwar auch die meiste Masse im Zentrum, aber außenrum ist auch sehr, 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 sehr viel Masse. Das heißt, das ist alles nicht so einfach. Das ist im Wesentlichen chaotisch, die Bewegung von Sternen in einer Galaxie. Sie ist halt zum Teil auch geordnet, weil sich halt im Großen und Ganzen alles um das Zentrum herum bewegt, aber das geht alles, jetzt sehr vereinfacht gesagt, kreuz und quer durcheinander da, ja, in seiner Galaxie. Und alle Sterne bewegen sich mit so ein paar Dutzend, vielleicht mal 100 Kilometer pro Sekunde, aber es gibt ein paar Sterne, die bewegen sich mit ja bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde. Und das ist schnell.
Ja.
Damit sind
warum
sie so schnell.
Machen die das?
Ja, genau. Warum machen die denn das? Das machen sie, ja, weil sie was dazu gebracht hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das passieren kann, dass sich so ein Stern sehr schnell bewegt. Es kann zum Beispiel sein, wenn du ein Doppelsternsystem hast und einer der beiden Sterne wird zu einer Supernova, explodiert, und wenn das Ganze ein bisschen asymmetrisch läuft, diese Explosion, dann kann ein anderer da so weggeschleudert werden. Was auch passieren kann, ist, dass ein Doppelsternsystem in die Nähe eines schwarzen Lochs kommt, und zwar des zentralen schwarzen Lochs. Des schwarzen Lochs, das im Zentrum der Milchstraße sitzt. Und dann kann es vereinfacht gesagt passieren, dass der eine Teil vom Sternensystem, der eine Stern fällt ins schwarze Loch, der andere, ja, ist nicht mehr an den Stern gebunden und kann wegfliegen. Also der wird quasi so weggeschleudert, kann man sich so, wenn man will, ja, weiß nicht, was ist ein guter Vergleich, so Hammer werfen oder sowas. Ja. Ja, also der eine lässt los, wird nicht mehr festgehalten und das eine Ding fällt rein ins schwarze Loch, das andere wird dann weggeschleudert durch die ganzen, weil es hat eine enorme Geschwindigkeit, wenn es da ums schwarze Loch herum wirbelt, dieses Doppelsternsystem.
Und aber dann fällt Florian, eine, das schwarze Loch saugt doch alles auf.
Ja, das diskutieren wir jetzt nicht aus, tut's nicht, aber es bewegt sich Zeug sehr, sehr schnell um das schwarze Loch herum, bevor es reinfällt, und wenn dann eben ein Doppelsternsystem da ist und ein Teil des Doppelsternsystems im reinfällt, dann kann der andere nochmal so einen Kick kriegen nach außen,
genau,
und
wird dann nochmal so, ja, verstehe, ja,
wird weggeschleudert. Also da kann er auch sehr schnell, gibt noch diverse andere Möglichkeiten, wie so ein Stern sehr schnell werden kann. Und wie gesagt, wir haben so ein, weiß ich gerade, wie viel wir gefunden haben, Schwung haben wir schon gefunden, und die sind auch deswegen interessant, weil die tatsächlich so schnell sind, dass die gesamte Gravitationskraft der Milchstraße überwinden können. Das heißt, die können und werden irgendwann die Milchstraße verlassen. Und das ist interessant, und deswegen schauen wir uns die auch genau an. Aber jetzt haben wir ein ganz besonders spannendes System gefunden, muss ich jetzt sagen. Das kennen wir schon seit 2011. Wir haben schon im Jahr 2011 ein System aus zwei Objekten gefunden, das sich extrem schnell bewegt. Also so schnell, dass es die ich habe es in diesem Artikel leider nur in Millionen kmh, also 2 Millionen kmh, da kann man sich nichts vorstellen, und da Kilometer pro Sekunde eh auch nicht, aber ja, 2 Millionen kmh ist das Teil schnell. Und man hat gewusst, okay, das gibt's, das sind zwei Objekte, die hängen zusammen und die bewegen sich extrem schnell, so schnell, dass sie die Milchstraße verlassen werden. Aber damals hat man noch nicht gewusst, was das genau sind. Sind das zwei Sterne, wo vielleicht mal früher ein Dritter dabei war und dann ist der Dritte weg und die zwei sind abgesaust? Oder ist es ein Stern mit Planet? Das ist was ganz anderes. Und jetzt haben Leute sich das gedacht, wir gucken nochmal genau hin. Das Problem ist, der ist ja wirklich schnell. Also der ist schon längst nicht mehr da, wo er 2011 mal war. Das heißt, du musst erst mal gucken, wo ist er mittlerweile?
Ach so, ja. Obwohl, man kennt doch die Richtung und die Geschwindigkeit. Dann.
Ganz genau. Und so haben sie halt probiert, sie haben mal hier einfach mal so gerade Linie quasi verlängert, wo weitergesucht und jetzt geguckt, finden wir da etwas, wo er jetzt sein sollte? Und tatsächlich haben sie was gefunden. War gar nicht so einfach, weil der ist gerade da mitten so im Zentralbereich von der Milchstraße, wo wirklich viel los ist, viele Sterne sind, und haben ein Paar gefunden, also haben jetzt wirklich ein Ding gefunden, das passt zumindest. Das passt von dem, wo es sein sollte, passt ungefähr von der Helligkeit und allem, was man so gehabt hat, und festgestellt, bei dieser genauen Beobachtung, es ist ein Stern mit einem Planeten. Ja, und das ist
interessant. Ich wollte gerade fragen, weil du sagtest, zwei Objekte. Ja, okay. Ja.
Das war bis jetzt eben noch unklar. Man hat gewusst, es sind zwei, man hat nicht gewusst, was ist es. Und in dem Fall weiß man, okay, es ist ein Stern, eher so ein Zwergstern. Ja, also ungefähr, ja, so 20% Sonnenmasse, kleiner Zwergstern, und ein großer Planet, 30-fache Erdmasse. 30-fache Erdmasse ist schon, ja, das sind wir schon, das sind wir schon im Gasplanetenbereich wahrscheinlich. Mhm. Und die haben wir jetzt gefunden. Und das ist wirklich cool, dass wir jetzt wirklich so ein Planetensystem gefunden haben oder ein dynamisches Duo, wie es der Medienbericht natürlich genannt hat. Aber
heiliger Schnellläufer, Robin.
Genau, ja. Und ist wirklich interessant, weil werden tatsächlich auch schneller. Das ist die Vermutung, dass sie schneller werden, weil man nicht exakt die Richtung sagen kann, wo er ist. Und wenn wir nicht exakt die Richtung sehen können, wir können ja nur die Richtung bestimmen, in der sich das Ding von uns weg oder auf uns zubewegt. Wir können jetzt nicht irgendwie so von oben drauf schauen und genau messen, okay, der fliegt jetzt in die Richtung. Okay. Also wir sehen quasi nur, der entfernt sich von uns so schnell. Und jetzt kommt es darauf an, in welche Richtung der sich genau bewegt, um die exakte Geschwindigkeit zu messen. Und wissen wir noch nicht, also die liegt wahrscheinlich in dem Bereich, wo das Ding jetzt aus der Milchstraße rausfliegt. Und jetzt müssen wir nochmal genauer hinschauen. Wir müssen jetzt mal wirklich die Flugbahn genauer anschauen. damit wir erstens uns sicher sind, dass das wirklich das Ding von damals ist und damit wir uns zweitens sicher sind, dass die wirklich zusammengehören, weil es könnte auch was anderes sein. Also wenn sich jetzt der Planet in die eine Richtung bewegt, das andere in die andere, ist was anderes. Also müssen wir uns auch noch genauer anschauen und ja, wer weiß, was wir dann daraus lernen, weil wir wissen auch nicht genau, was die jetzt dazu gebracht hat, sich so zu bewegen, ob das mal ein Doppelsternsystem mit Planeten war, wo dann einer weggeflogen ist. Also ist alles ist ein sehr, sehr spezieller Fall, wo wir noch gar nicht wissen, was wir am Ende rausfinden werden, wenn wir es untersucht haben.
Cool.
Ja, könnten das war die Astronomie.
Theoretisch, ich überlege gerade, könnten wir theoretisch, wenn wir dann die Richtung kennen würden, könnten wir zurückrechnen, wo es herkam und da dann eventuell irgendwie das schwarze Loch finden?
Das ist die Idee. Also wenn, okay. Es wird vermutlich kein stellares schwarzes Loch sein, das sowas machen kann. Das wird schon dann irgendwie das zentrale schwarze Loch sein. Wenn wir da die Bahn zurückverfolgen könnten, dann wäre das schon ein Hinweis. Aber vielleicht findet man Supernova-Überrest oder sowas. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was wir da noch jetzt rausfinden, wenn wir das machen. Und jetzt ja, müssen halt weiter beobachten und dann wissen wir es vielleicht.
Ich habe auch nichts Neues mehr zu erzählen, dann können wir jetzt auch Reklame machen.
Machen wir Reklame, ja, weil es müssen noch viel mehr Karten verkauft werden für die Events, auf denen ich zu sehen bin, damit da...
Sinkt dein Stern gerade?
Ja, ne, der entfernt sich mit 1000 Kilometer pro Sekunde aus und ich komme nicht hinterher.
Das Gefühl kenne ich.
Nee, ist alles nicht so dramatisch, aber es gibt doch Karten zu verkaufen und insbesondere für die Show von dem Podcast, den ich mit Ruth gemeinsam mache, das Universum. Da gab es ein paar Schwierigkeiten bei der Vorverkaufstiming und Bewerbung. Das heißt, vor allem in Düsseldorf am 17. März, wenn ihr am 17. März in oder in der Umgebung von Düsseldorf seid, dann kommt zur grandiosen Das Universum Live-Show von Ruth und mir. Da gibt es ja, Spektakel sondergleichen, das man eigentlich gar nicht ausführlich beschreiben kann, um denen gerecht zu werden. Da müsst ihr dabei gewesen sein, damit ihr annähernd auch nur abschätzen könnt, was da passiert. Also es
wird High-Velocity-Spektakel.
Ganz genau, mindestens genau. Wird es das sein. Also es ist eine tolle Show, die wir machen. Muss jetzt nicht irgendwie zu viel Erwartungen aufbauen. Nein, es ist eine tolle Show. Wir machen eine tolle, schöne Live-Show über Astronomie mit lustigen Experimenten, mit Live-Battle zwischen Galaxien und Asteroiden. Es wird vermutlich, ja, zumindest für uns auf der Bühne Alkohol geben. Ob es fürs Publikum auch Alkohol gibt, müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Wir retten die Welt, wir schauen in die Zukunft. Wird eine tolle Show. Und wie gesagt, das gibt's insgesamt noch dreimal zu sehen. Vielleicht danach nie wieder, aber zumindestens dreimal noch, danach haben wir keine Termine und wir planen auch noch keine Termine aktuell. Vielleicht lassen wir das mit dem Live-Show sein, aber diese drei gibt's noch, nämlich am 17. März in Düsseldorf, am 18. März in Siegen und am 19. März in Bonn. Wenn ihr das Universum live sehen wollt, dann müsst ihr da hinkommen. Und wenn ihr woanders noch hinkommen wollt, dann könnt ihr Sternengeschichten live sehen. Das ist die Live-Show zu dem Podcast, den ich auch noch mache. Da wird es
Wie viele Folgen hast du da mittlerweile? Das ist ja auch wahnsinnig viel, ne? 700, 800?
Ich bin bei 636, 640, irgendwas an den Dreh rum.
Ja, 10 Jahre Sternengeschichten, ja.
Ja, ich bin ja bei 12 oder 13 bin ich mittlerweile.
Ja, aber 10 klingt irgendwie knackiger. Ein Dutzend Jahre Sternengeschichte.
Ja. Ja, auf jeden Fall gibt's da jetzt nach einem Dutzend Jahren, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt auch mal was live dazu und auch da gibt's eine Show. Es gibt eine Show am 23. März in Bremen, die aber eigentlich ausverkauft ist. Ich glaube, da gibt's noch 2 oder 3 Karten oder sowas, weiß ich gar nicht, ob es die dann noch gibt, wenn ihr schaut. Aber wenn ihr euch Karten kaufen wollt, dann könnt ihr es probieren für Bremen. Ansonsten müsst ihr es probieren in Eschweiler. In Eschweiler, das ist so in der Nähe von Aachen. Köln, Düren, Aachen, die Ecke. Ja, da, wo der Limes war, genau. Da könnt ihr hingehen. Da gibt es am 26. Mai oder am 4. Juni in München. Da geht's auch noch. Und die restlichen Sternengeschichten-Live-Termine, die sind dann erst im Herbst oder Winter, nämlich in Leverkusen, Essen, Dortmund, Düsseldorf und Berlin. Da könnt ihr auch hingehen. Die entsprechenden Termine und Links gibt's dann auch in den Shownotes. Und wenn ihr das auch alles nicht wollt oder das schon alles gekauft habt, dann könnt ihr auch noch Science Buster Shows mit mir und meinen Science Busters Kollegen sehen in Deutschland demnächst. Und zwar in Jena, nein, zuerst in Erlangen. In Erlangen am 2. April, am 3. April in Jena, am 4. April in Leipzig und am 5. April in Dresden. Da gibt es die Science Busters zu sehen. Auch da gibt es die Links in den Shownotes. Habe ich noch Reklame? Es gibt ein Hörbuch von mir, das am 17. März erscheinen wird.
Gelesen von wem?
Von mir. Es ist eigentlich ein Hörbuch zu einem Buch, das gar nicht existiert.
Ui, das ist ja, also das wird ja immer geheimnisvoller hier im Universum.
Habe ich das noch nie erzählt?
Ich glaube nicht, nee.
Es geht um ein, das hat der, warte, ich muss mal kurz hier den Link aufrufen. Genau, wo habe ich denn hier? Es hat mir, bei meinem Podcast ja doch aus die Sternengeschichten haben wir gerade geredet. Da gibt es sehr, sehr viele Sternengeschichtenfolgen und da hat der Hörverlag, der heißt so, der gehört, glaube ich, zu Random House oder Penguin oder die gehört alles irgendwie zusammen. Jedenfalls, die haben gesagt, ob ich nicht mal ein Hörbuch herausbringen will von meinem Podcast quasi, damit man da auch halt ja einerseits die Fans befriedigen kann, die halt gern ein so kuratiertes Hörbuch haben oder halt auch für Leute, die halt Hörbücher hören, aber den Podcast noch nicht kennen.
Also okay, verstehe. Das heißt, du hast so ausgewählte Sternengeschichten, die da sozusagen en bloc nochmal veröffentlicht werden.
Ja, also nicht nur, also ich habe schon geschaut, auf so eine, das Hörbuch soll dann ja auch quasi physisch existieren können. Das heißt, es gibt einerseits gibt's ein MP3-CD, auf der auch ein Download-Code mit drauf ist, was ich dann auch runterladen kann, aber damit man was in der Hand hat, was man auch mal Leuten irgendwie, keine Ahnung, Leute wollen ja immer gerne was signiert haben zum Beispiel, ja. Und das ist halt mit einem, wenn ich dann nur eine MP3-Datei habe, schwierig. Also es gibt eben eine MP3-CD, da passt nicht beliebig viel drauf. Das heißt, das sind jetzt, glaube ich, insgesamt 9 Stunden, die ich da rausgesucht habe. Und das ist ja einfach, ich kann ja nicht meine alten MP3s zusammenstöpseln vom Podcast. Das ist ja über 12 Jahre, ist ja die Produktionsqualität komplett unterschiedlich und alles. Also, und ich hab schon Geschichten rausgesucht, die es gibt im Podcast, hab die halt thematisch zusammengestellt, dass das sich so ein halbwegs roter Faden durch diese ganzen 9 Stunden zieht. Hab die dann natürlich da, wo es nötig war, ein bisschen umgeschrieben, dass die halt dann zusammenpassen mit den Kapiteln davor und danach. Hab auch, ich glaube, insgesamt 5 oder 6 Geschichten komplett neu geschrieben für das Hörbuch, damit ja auch einerseits damit was Neues drauf ist und andererseits damit dem auch die Übergänge von den Teilen und Kapiteln gut passen. Also ja, es ist so ein Sternengeschichten-Podcast-Erlebnis als Hörbuch, damit du kriegst ein Gefühl dafür, was der Podcast ist, wenn du das Hörbuch gehört hast. Und wenn du den Podcast schon kennst, ja, dann kriegst du halt nochmal etwas mit ein bisschen neuem Material plus halt ja ein Ding, das du zu Hause ins Regal stellen kannst für deinen Podcast oder, keine Ahnung, anderen Leuten schenken kannst, wenn du Leuten Podcast schenken willst, die mit Podcast noch nichts anfangen können und nicht wissen, was du sagst, was sie meinen, was du meinst, wenn du sagst, hier, nimm den Podcast.
Das sind dann ja auch genau die Leute, die noch CD-Player haben.
Ja, ist ein MP3-Dings quasi. Also CD wäre es ja nicht machbar. Irgendwie 9 Stunden
müsste. CD-Box. Also,
machbar schon, ja, aber CD-Box hört, glaube ich, wirklich niemand mehr. Also,
ich glaube nicht.
Ich glaube, kannst du mittlerweile in die. Ich kann mich an das letzte Auto, das einen CD-Player drin hatte, da konnte ich auch eine MP3-CD reinschieben und das hat funktioniert. Ja, beim Auto streamst du ja mittlerweile auch alles irgendwie sowas. Aber
bei mir
ja.
Ging das nicht. Ich hatte einen CD-Player drin und der konnte keine MP3s abspielen. Das war furchtbar.
Ja, aber kannst du ja mittlerweile alles irgendwie Adapter.
Ja, ja, machen, das, weiter. Ja, genau.
Ja, aber wie gesagt, Sternengeschichten, die Geheimnisse des Universums, wie es der Untertitel heißt, gibt's ab 17. März im, ja, Handel. Keine Ahnung, wo man im Hörbücher handelt.
Qualifizierten aber, Einzelhandel.
So. Ja, also es gibt es dort, wo es physische Hörbücher gibt, gibt es das. Im Buchhandel kann man es überall bestellen. Ja, und da, wo ihr eure Online-Hörbücher besorgt, wird es auch geben.
Florian Freistetter, ich danke dir.
Und ich danke dir, Holger Klein.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.